Ja, also, ich habe irgendwie das Gefühl, die Predigt ist schon gehalten worden. Anja, du hast das fantastisch gemacht, so glaubwürdig, so schlicht. Das ist Evangelium und Jüngerschaft. Da braucht man gar nicht mehr viel zu sagen. Machen Sie es trotzdem noch. Ich hoffe, ihr habt alle euer Büchli mitgenommen. Wir stehen ja so in einer Serie, in der wir über Jüngerschaft reden. Jüngerschaft ist ja nicht etwas Neues, oder? Es ist eigentlich das Urälteste, was es überhaupt gibt. Es ist das, was Tanja mit ihrem Team macht im Libanon, wo Jesus den Jüngern hat den Auftrag gegeben, sie sollen die gute Nachricht, dass man Frieden überkommen mit Gott, dass man in einem Glaubensleben mit ihm unterwegs sein kann, dass man das auf der ganzen Welt verbreiten soll, haben sich die Jünger natürlich gefragt, wie man das machen soll. Und sie sind von Gott so geführt worden, dass sie eben mit Jüngerschaft geschaffen haben. Das heisst nichts anderes, weder Beziehungen aufbauen zu Menschen, die Beziehungen so Gestalt bekommen, dass der Glaube an Jesus zum Bestandteil werden kann, dass die Menschen den Glauben annehmen können, dass sie in diesem Glauben wachsen können, dass sie dabei von den Menschen profitieren können, die schon länger in diesem Glauben unterwegs sind. Und so gibt es eine Multiplikation. Das ist Jüngerschaft. Und so wichtig ist es uns, weil eigentlich der Auftrag, als Jünger unterwegs zu sein und wieder andere Menschen zu Jünger machen, der Auftrag gilt heute noch genau gleich. Und darum ist es uns so ein Anliegen, dass wir da drinnen weiterfahren miteinander, auf einen Weg gehen, der selber ganz praktisch werden. Das Thema Gebet heute hat sehr stark mit der Jüngerschaft zu tun. Wir alle wissen, dass die Jüngerschaft der Weg ist für andere Menschen, beziehungsorientiert mitzunehmen in den Glauben hinein. Aber die Umsetzung ist sehr anspruchsvoll. Wir erleben es hier in unserem Breitengrad, in meinem Leben, als wirklich anspruchsvoll, in gute Beziehungen zu investieren, dass Menschen den Glauben für sich selber entdecken können. Euch geht das vielleicht ganz ring. Für mich ist es oft sehr anspruchsvoll. Ich habe entdeckt, dass der Schlüssel für eine gute Jüngerschaftsbeziehung hineinzukommen, immer noch das Gebet ist. Und darum möchte ich mit euch diesen Morgen ein bisschen austauschen über das Gebet. Und ich möchte eine Geschichte mit euch anschauen am Anfang, die sehr exemplarisch ist, genau für die Frage, wie können gute Jüngerschaftsbeziehungen entstehen. Die Antwort ist dann, wenn der Heilige Geist durch unser Gebet kann antworten kann, Begebenheiten schaffen, die wir selber gar nicht herbringen. Um das geht es mir diesen Morgen. Ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen aus Apostelgeschichte 10. Es ist eine Geschichte, die ihr ganz sicher schon alle mehrmals gelesen habt. Es ist eine absolut entscheidende Geschichte in der Bibel, entscheidend für uns alle heute hier, dass wir überhaupt an den Christus glauben, die Vergebung von der Schuld erfahren haben und. Es ist eine Schlüsselgeschichte, sie hat mit Jüngerschaft zu tun und am Anfang steht das Gebet. Es geht dort um zwei Hauptpersonen. Der eine ist ein römischer Centurio, der zu der Besatzungsmacht der Römer gehört hat, wo ja Judäa besetzt hat zu dieser Zeit von Jesus. Und nachher, das war ein Centurio, der in dem sogenannten italischen Regiment dient hat, in Caesarea Maritima, also oben, oberhalb von Tel Aviv. Heute, wer schon in Israel war, war eine sehr florierende Stadt. Und die Römer hatten dort ihr Quartier. Und der Centurio Cornelius hat dort dient, in dieser römischen Besatzungsmacht. Aber der war nicht nur bekannt, dass er ein guter Kompaniekommandant ist, das wäre etwa das Pendant heute, sondern von ihm hat man zwei ganz spannende Sachen gesagt. Weiss das jemand, dass man von ihm hat gesagt? Das war eine äußerst eindrückliche Persönlichkeit. Der hat sich dort in dieser Besetzung von Judäa hat den zum jüdischen Glauben gefunden. Auch das hat es gegeben. Die Römer waren nicht nur blutrünstige Herrscher, es hat auch aufrichtige Menschen gegeben. Und von dem Cornelius hat man gesagt, er habe regelmässig zum Gott von Israel gebetet und er habe den Armen geholfen. Also, wenn man das von dir und von mir sagt, dann reicht es. Das ist genug. Oder? Es ist nicht kompliziert. Das, was du, Anja, uns erzählt hast, das hat der Cornelius gemacht. Er hat gebetet, Ehrfurcht vor Gott gehabt und war glaubwürdig in dem, dass er den Armen geholfen hat. Und darum hat es geheissen von ihm, oder heisst von ihm, er hatte einen sehr guten Ruf gehabt. Bei Juden wie auch bei den Römern selber. Der Cornelius ist eine Hauptperson in dieser Geschichte. Der hat, wie gesagt, regelmässig gebetet. Und es heisst von ihm, dass er eines Tages im Gebet war und hat eine Erscheinung von einem Engel. Und der Engel hat ihm ganz simpel gesagt: Cornelius, schick ein paar von deinen Dienern 50 Kilometer südlich nach Joppe, das heutige Jaffa, oder? Hans-Rudi, das ist deine zweite Heimat. Ich weiß nicht, ob du schon gelaufen bist. Es sind immerhin 50 Kilometer etwa. Oder? Und der Cornelius bekommt von Gott einfach die Botschaft: Schick ein paar von deinen Dienern dort runter auf das Jaffa. Die sollen dort einen Mann namens Simon Petrus suchen. Der wohnt dort bei einem, der ein Haus hat am Meer. Bring den hierher. Wir können heute sagen, ja locker, das machen wir einfach. Damals hat das sehr viel Aufwand bedeutet. Der Cornelius hat sehr militärisch reagiert. Er hat nicht mit Gott diskutiert. Er hat gesagt, hier verstanden. Und hat seine Diener gerufen und gesagt: Kameraden, holt mir den Petrus 50 Kilometer südlich in dieser Hafenstadt. Geht den holen. Gott hat etwas vor mit dem. Und auch die haben nicht diskutiert, die sind einfach gegangen. Es ist nicht einmal ein E-Bike oder ein Metro oder irgendetwas, da bist du einfach gelaufen. Und es war warm gewesen. Und die haben den Weg unter die Füße genommen und sind losgelaufen. Ich gehe davon aus, dass sie sowas vom Zeitlichen geschrieben ist, dass sie vielleicht mal einen halben Tag gelaufen sind und dann unterwegs übernachtet haben. Am nächsten Tag sind sie weitergelaufen und gegen Mittag zu sind sie in diesem Jaffa angekommen. Und jetzt ist ja das Pendant dazu. Das wäre nachher der zweite wichtige Mensch in dieser Geschichte. Das war der Petrus. Der ist am Folgetag, eben, wo die in die Hafenstadt gelaufen sind, die Diener von Cornelius, ist der Petrus auch am Betten gewesen. Der ist regelmässig rauf auf das Dach gegangen, go betten. Und ich habe mir so überlegt, was der Petrus der gebetet hat, um was es gegangen ist. Das dürfen wir nicht vergessen, der hat den Auftrag immer noch auf seinen Schultern gehabt, eine ganze Welt zu erreichen mit dieser Frohbotschaft. Wir heute leben in einer Gesellschaft, wo schon Millionen von Menschen die Botschaft gehört haben. Dann war es ein Haufen von ein paar tausend Leuten, die das geglaubt haben, mit viel Drangsal, Verfolgung und schwierigen Rahmenbedingungen. Ich kann mir vorstellen, dass der Petrus betet hat, dass die Geschichte weitergeht. Gott bittet hat, dass Jüngerschaft entsteht, dass Jüngerschaft zum Leben und zum Durchbruch kommt. Ich kann mir vorstellen, dass das sein Hauptanliegen war, weil er auftragstreu war. Aber er konnte auch nicht einfach aus sich heraus Jüngerschaft aus dem Boden stampfen. Er hat Gott vermutlich gebeten, dass Jüngerschaft entsteht. Und diese Geschichte kennt ihr ja jetzt sicher, oder? Was der Petrus erlebt hat. Und er hat jetzt eine Vision während seinem Gebet dort auf dem Dach oben. Das ist die Geschichte, wo er ein Bild vor sich sieht, wo immer so ein Tuch vor ihm runterkommt, wo ganz viel für die Juden damals unreine Tiere drin sind. Und er hört Gott dreimal hintereinander sagen: Tu du jetzt die Tiere schlachten, tu sie braten und essen. Und der Petrus ist ganz in eine Sache hineingekommen und hat gesagt: Nie im Leben mache ich das. Ich halte mich an die jüdischen Gesetze, ich werde sicher nicht unreines Zeug essen. Es hat sich dreimal wiederholt, Gott ist geblieben bei diesem Auftrag und hat ihm gesagt: Petrus, tu nicht das als unrein erklären, was ich längstens als rein erklärt habe. Und der Petrus ist noch ganz verwirrt, was das zu bedeuten hat. Und Gott sagt ihm so: Und jetzt stand auf, gang runter an die Türen, da sind Menschen, die auf dich warten. Und das war genau der Moment, wo die von dem Cornelius geschickt wurden, auf das Jaffa, unten an der Tür geklopft und haben gesagt, sie sollten den Petrus mitnehmen. Und so ist es zu dieser ganz, ganz genialen Begegnung gekommen. Jetzt kommt der Petrus mit dieser Vision oben die Stegen ab dort und unten sind die Leute, notabene eben Unreine dabei, also nicht Juden, irgendwelche Römer, vielleicht mit jüdischen Begleitern. Und dann fährt es Petrus auf den Tagen, sagt er, ja, offenbar muss das einen Zusammenhang haben, dass ich halt jetzt auch mit Menschen unterwegs gehe, die vielleicht gar nicht jüdischen Hintergrund sind. Und die Geschichte ist so weitergegangen, dass er mit denen unterwegs gegangen ist. Man ist einfach wieder losgelaufen. die 50 Kilometer da wieder unter die Füße genommen, ob sie gelaufen, nördlich, und das heisst nachher, sie sind schlicht etwa einen Tag später, sie sind wieder angekommen in diesem Caesarea. Und das ist ja ganz spannend, was nachher geschrieben ist, oder? Der Cornelius hat dort gewartet, hat gesehen, dass die kommen und will verhindern, dass der Petrus in sein Haus kommt, geht raus, läuft ihm entgegen, wirft sich vor dem Petrus nieder. Petrus sagt, um Gottes Willen, stand auf, ich bin ein Mensch, so wie du auch. Und der Cornelius, eine weitere Eigenschaft von ihm, sehr demütiger Mensch, sagt, lass, ich bin gar nicht würdig, dass du in mein Haus hineinkommst. Bleib draußen. Und da konnte Petrus in aller Freiheit sagen, nein, ich komme in dein Haus hinein. Also er hat eigentlich jüdische Gesetze bereits jetzt übertreten, indem er einfach in das Haus von diesem Römer reingegangen ist. Also da ist etwas ganz Gewaltiges passiert, was nur Gott machen kann. Er hat den Menschen dazu gebracht, seine Grenzen zu erweitern, zu überschreiten, etwas zu tun, was sehr ungewöhnlich war. Aber ihr checkt es natürlich längstens. Das war der Anfang von dieser genialen Begebenheit, dass das Evangelium von der Sündenvergebung, von der Nachfolge von Jesus oder Nicht-Juden ist verkündigt worden. Das, was dann passiert ist, war ganz, ganz spannend. Der Petrus ist in das Haus hineingegangen. Der Cornelius hat alle seine Leute, seine Angehörigen und seine Bediensteten versammelt. Und dann hat er schlicht zum Petrus gesagt, sag mal, was du zu sagen hast. That's it. Da können wir sagen, für das bin ich jetzt 50 Kilometer da hochgelaufen, oder? Nein, der Petrus hat längstens begriffen gehabt, da ist viel mehr im Gang als das, was augenfällig ist. Und dann hat er nichts anderes gemacht, als er den versammelten Leuten, die dort waren, von dem Jesus erzählt. So, wie ihr es im Libanon macht. Er hat gesagt, da ist einer gekommen, der für die Schuld der Menschen gestorben ist. Ihr habt die einmalige Chance, in Beziehung zu Gott zurückzukommen und nach dem Gebot der Liebe zu leben. Und währenddem, dass der Petrus dort redet, ist Gewaltiges passiert, haben die Leute ganz starke Gotteserfahrungen gemacht. Der Heilige Geist hat Besitz genommen von diesen Menschen, die haben in anderen Sprachen geredet, die sind fast ekstatisch geworden. Das war eine ganz starke Begegnung und das ganze Haus hat begriffen, was der Petrus da erzählt, stimmt. Sie haben sich dem Christus zugewendet, sie sind Gläubige geworden, dort Syrplas, und man hat sie auch noch gerade alle zusammen getauft. Also eigentlich ein fantastisches Beispiel von gelebter Jüngerschaft, wo Menschen zu Jesus gefunden haben, weil andere Menschen im Gebet auf Gott gehört haben. Es hat mich enorm fasziniert, zu erkennen, was für ein Schlüssel, dass ein treues Gebetsleben ist, für Gottes Stimme zu hören. Wenn wir beten, dass Gott uns Menschen vor die Füsse gibt, in den Weg hineinlegt, dann wird er das tun, dass wir mit ihnen auf den Weg gehen von einer Jüngerschaft. Darum möchte ich einfach ein paar Gedanken mit euch teilen. Ich bin so über das Gebet, ich bin so überzeugt, dass der Schlüssel von uns immer wieder neu muss entdeckt werden. Wir sind ja gemeinsam in einer Partnerschaft mit Gott unterwegs, wenn es unser Anliegen ist, andere Menschen in die Gemeinschaft mit ihm hineinzunehmen. Und darum habe ich ein paar Aspekte aufgeschrieben zum Gebet, die ich euch einfach möchte als Ermutigung mitgeben. Wenn wir die Geschichte anschauen, die wir jetzt gehört haben, dann erkennen wir, dass das Gebet eine Partnerschaft ist zwischen mir und Gott und dass Wirkungsräume von Gott eröffnet werden durch das Gebet. Ich spüre manchmal so eine Tendenz in Gesprächen mit Menschen, mit Gläubigen, die ich brandgefährlich finde. Vielleicht erlebt ihr das selber auch, dass sich manchmal so Gedanken einschleichen. Beten. Was bewirkt es denn überhaupt? Gott kann ja selber machen, eigentlich, was er will. Oder? Und vermutlich tut er es ja auch irgendwie in etwa so, wie er es sich vorgenommen hat. Wie viel Einfluss kann ich denn nehmen? So ein schleichendes sich abwenden vom Gebet und das Gefühl haben, Gott macht es ja dann vielleicht gleich etwas so, wie er will. Und das ist biblisch ganz eine dramatische Irrlehre. Gott macht nicht einfach, was er will. Er hat sich ganz fest vorgenommen, uns in seinen Plan einzubinden. Und wenn wir aufrichtig beten, für Menschen beten, für Situationen beten, zeigt uns die ganze Bibel auf und vermutlich auch ein rechter Teil von unserer Biografie, dass Gott eben dann plötzlich eingreift, dass dann das Göttliche plötzlich ins Menschliche hineinkommt. Und dann entsteht viel, viel mehr, weder dass wir selber können mit den besten Werken und Absichten bewirken. Er hat uns sogar gesagt im Gebet vom Unser Vater, wir sollen beten, dein Reich komme. Und das fasziniert mich immer wieder. Wieso sagt Gott mir, bitte du mir, dass ich mein Reich bringe? Ich kann die Antwort nicht geben. Ich weiss nicht, warum. Ich kann sagen, komm doch einfach mit deinem Reich. Aber er will, dass wir ihn darum bitten. Ich möchte euch ermutigen, nach zu sehen als Teil von dem Reich, das kommt. Aber wir müssen Gott im Gebet darum bitten. Und er wird das Reich anbrechen. Aber nur in dieser Gemeinschaft, in diesem Gespann zwischen Gott und mir. Ich glaube, man kann Gebet als Grundnahrungsmittel bezeichnen. Wenn wir ein glaubwürdiges Leben und einen lebendigen Glauben leben wollen. Sportler müssen sich gut ernähren. Ich habe mal vor einigen Jahren den Eindruck gehabt, ich werde jetzt ein guter Sportler sein. Ich bin immer schon fleissig joggen, aber immer ein bisschen kürzere Strecken. Ich habe dann plötzlich die Idee entwickelt, ich könnte doch mal den Grand Prix von Bern rennen. Und denkt, jetzt trainiere ich einfach mal 16 Kilometer, ich mache die Runde, die ich sonst mache, mache ich einfach noch das zweite Mal. Ich habe das gemacht und nach der ersten Hälfte von diesen 16 Kilometern ist mir in den Sinn gekommen, dass ich noch gar nichts gegessen habe, den ganzen Tag. Dann habe ich gesagt, jetzt kann ich nicht einfach schon wieder heim, oder? Ich habe doch gleich das noch abgespult. Ich war daheim so erschöpft gewesen, dass wir zusammen müssen. Ich konnte nicht mehr aus dem Stuhl aufstehen, mir ist es so schlecht gegangen. Sie hat mir fast Kohlenhydrat einlöffeln, dass ich wieder langsam zu mir gekommen bin. Ich glaube, wenn wir das Gebet vernachlässigen, dann bleiben wir irgendwo liegen auf der Strecke der Jüngerschaft. Ich bin überzeugt, dass wir Gebet wie ein Nahrungsmittel müssen brauchen, dass wir die Kraft haben, auch die Beziehungen zu investieren, die Gott uns gibt. Gebet ist Beziehungspflege, Sortier- und Orientierungsraum. Ich weiss, dass euch das alles bekannt ist. Ich möchte euch heute in Erinnerung rufen. Jede horizontale Beziehung, also die wir untereinander haben, ist abhängig davon, ob wir eure vertikale Beziehung leben. Beziehungsqualität hat sehr viel damit zu tun, wie die Beziehungsqualität zu Gott ist. Ich möchte euch ermutigen, die vertikale Dimension immer wieder zu brauchen, die Beziehung zu pflegen. Für mich ist Gebet ohne Sortierraum. Monika hat uns ein Beispiel gebracht, wie das sie betet, wenn das sie betet. In unserem Leben sammelt sich ja jeden Tag ganz viel an. Ich weiss nicht, euch gelingt es vielleicht, immer in dieser einheitlichen, wunderbaren Beziehung mit Gott zu leben durch den Tag. Mir gelingt das sehr oft nicht und ich tue mich oft schwer, die enge Verbindung zu Gott so einen ganzen Tag zu behalten. Da läuft viel zu viel ab und ich merke dann, dass ich in meiner Gebetszeit zuerst mal wieder muss sortieren. Ich habe aufgeschrieben, dass es darum geht, still zu werden, zu danken für das, was Gott tut. Es muss auch immer mal wieder Raum geben zum Klagen. Ich habe in den vergangenen Wochen viel geklagt. Es hat mich so erschüttert, dass wir so nach so viel Leid wieder erlebt haben, wo für mich so schwer nachzuvollziehen ist. Ich kann oft nicht einfach über so Sachen gehen und sagen, ja, der Name des Herrn sei gelobt. Und dann muss ich einfach klagen. Ich muss vor Gott das loswerden und sagen, ich bin so frustriert, ich kann so nicht verstehen, was du machst. Ich habe nicht begriffen, was du dir denkst, wenn du das und das zulässt. Klagen ist für mich wichtig. Ich merke dann immer wieder, wenn es mal losgelassen ist, dann kann ich mich wieder orientieren. Ich glaube, der Raum der Vergebung geht auch erst dann auf, wenn wir eben still werden. Mir geht es oft so, dass ich im Trubel vom Alltag gar nicht merke, wenn ich anderen Menschen schuldig werde. Und wenn ich ganz still werde, kommt das plötzlich. Das ist dann, wo ich Gebetszeit muss unterbrechen und auf WhatsApp schreiben. Man muss um Vergebung bitten, dort, wo ich in der Hektik vom Alltag beschuldigt wurde. Schlussendlich, wer Ruhe eingekehrt ist im Gebet, kann ich hören und erkennen. Ich möchte euch Mut machen, die Gebetszeiten nicht zu vernachlässigen. Ich weiss, man kann mit Gott immer im Kontakt sein. Aber ich mache die Erfahrung, dass wenn ich das nicht regelmässig einplane und den Kontakt mit ihm pflege, geht irgendeiner von diesen Aspekten verloren. Ich bin überzeugt, dass, da komme ich wieder zurück auf die Begegnung von Petrus und von Cornelius, ich bin überzeugt, dass wenn wir für Menschen beten beten und im Gebet für sie investieren, sei das Menschen, die wir kennen oder die wir noch nicht kennen, wird sich das gewaltig auszahlen und lohnen. Wir haben vor knapp einem Jahr mal hier in der Gemeinde alle Namen von den Kindern und Jugendlichen umgegeben, damit ihr euch einen Namen aufschreiben könnt und ihr würdet für das Kind oder die junge Person beten. Ich weiss nicht, wer von euch das noch auf dem Radar hat. Wer von euch das regelmässig betet für junge Menschen. Wenn ihr es vernachlässigt habt, dann schaut, überlegt wieder, welchen Namen das war. Ich mache die Erfahrung, dass wenn ich über Jahre für einen Menschen bete, dass in dem seinem Leben eine Veränderung passiert. Ich habe selber ganz eine eindrückliche Erfahrung gemacht, was es heisst, wenn Menschen im Gebet für andere Menschen investieren. Ich bin vor vielen Jahren, mit 15 Jahren, zur Schule gekommen. Und bei uns hat es noch nicht so ein cooles Vollgas gegeben. Mit jungen Leitern, wo man da die Tiefen der Bibel erkundet hat miteinander. Bei uns war das noch ein sogenannter Unterweisungskurs, so eine Gemeinde aus dem Brüderverein entstanden ist, wo ich damals war. Die gewissen Sachen, die sich bewährt haben, hat man mitgenommen. Da hat man den jungen Leuten in 14 Tagen noch so einen guten Schliff mitgegeben für das Leben. Ja, es hat nicht so viele Optionen gegeben. Das hat der Breit- oder der Schmalweg gegeben, den man wählen kann. Es waren spannende 14 Tage. Ich glaube, wir haben sie gut da. Wir haben es ja so gehabt, dass nach diesen 14 Tagen, genau wie wir das heute hier machen, mit den Jungen, die zur Schule auskommen, wir segnen sie, das war dann noch so gewesen, und wir hätten noch ein paar Worte können sagen, so als junger Bursch oder junges Mädchen da, bevor man dann so in das Leben rausgegangen ist. Und ich habe das auch gemacht. Und nach dem Gottesdienst, ich habe am nächsten Tag die Lehre angefangen, sind zwei alte Frauen auf mich zugekommen. Die waren vielleicht 70, 80 gewesen. Vielleicht waren sie ja jünger gewesen, weiss es nicht. Mit 15 hat man das Gefühl. Meine Kinder sind ja schon heimgekommen erzählen. Oh, heute hat mich so ein Alter hat mich genervt. So ein Alter hat, der hat mich genervt. Sag, ja, wie alt ist er denn? Sag, ja, so wie du. Aber die zwei Frauen waren wirklich alt. Ich gehe davon aus, heute würde ich mal schätzen, sie um die 80 gewesen. Und die haben mich auf die Seite genommen, so wirklich alte Damen, haben mir in die Augen geschaut und gesagt, für dich werden wir beten, dass du ein guter Nachfolger wirst von Jesus. Die haben mir so in die Augen geschaut. Also. Big Mama is watching you, irgendwie so. Hey. Nein, ich glaube, es ist nicht um das gegangen. Sie haben mir wirklich gesagt, für dich werden wir beten. Und ich weiss noch, das war so ein bisschen komisch. Ich habe die nicht gekannt, die sind auch nur selten dort in den Gottesdienst gekommen. Aber irgendwie hat mich das noch beeindruckt. Und ich habe die Frau aus den Augen verloren, ich habe die auch im Gottesdienst nicht mehr gesehen. Ich habe meine Lehre angefangen. Aber ungefähr nach einem Jahr oder zwei habe ich plötzlich entdeckt, dass die zwei Frauen ganz nahe wohnen, von dort, wo ich die Lehre gemacht habe. Es war dort so ein altes Mehrfamilienhausquartier in der Nähe. Und plötzlich habe ich entdeckt, dass die zwei alten Frauen dort aus dem Haus rauskommen und wieder in das Haus rein sind und mir dann zugewunken haben. Genau. Und dann ist mir das einfach wieder in den Sinn gekommen. Ja, die beten für mich. Und ich bin überzeugt, die haben das wirklich gemacht. Und es ist dann nochmal 2-3 Jahre später, habe immer noch dort gearbeitet, wo ich die Lehre gemacht habe, bin ich ganz persönlich in eine schwierige Situation hineingekommen, als junger Mann. Etwas gehabt, was mich sehr, sehr bewegt hat. Und es ist mir nie mehr in den Sinn gekommen, als ich über das hätte können reden, über das Problem. Weil ich mit keinem Kollegen reden wollte, sicher nicht mit den Eltern, mit gar niemandem. Und siehe da, irgendwann kommt mir in den Sinn, die zwei, denen könnte ich doch mein Problem schildern. Die schweigen wie ein Grab und die sehe ich kaum je wieder in meinem Leben. Und ich habe allen Mut zusammengenommen, bin einmal nach einem Mittag, längeren Mittag gemacht, bin ich dort in die Überbauung übergeschlichen, ich weiss noch, wie das war, und überall geschaut, im Briefkasten, ich habe erkundigt, wie die heissen, einen gewusst, der die gekannt hat. Und irgendwo habe ich das Leute gefunden, dann habe ich mich dort langsam in das Stegenhaus begeben, habe dort geläutet. Und die zwei Frauen sind rausgekommen, die haben mich fast müssen wehren, dass sie mich nicht zu fest knuddeln. Ich bin in die Wohnung hineintreten, ich schmecke es noch heute fast, so ein bisschen dicke Teppiche, so ein bisschen muffelige alte Möbel. Und habe mich gemacht, abzuhocken dort. Und ich habe ihnen alles erzählt, was mich beschäftigt. Die haben zugelassen, die zwei alten Frauen. Und es war ergreifend, wie die für mich gebetet haben. Sürblassen gesagt, komm, da beten wir. Und mir Mut zugesprochen und mit sehr viel Segen und sehr viel Ermutigung wieder rausgeschickt. Und wieder hinten nachgerufen, wir beten für dich. Und die Situation hat sich zu Friedenheit ergeben. Es hätte nicht besser können werden. Ich bin jetzt 30 Jahre geheiratet. Genau. Das ist meine Thematik gsi, wo ich musste mit jemandem reden und die haben mich so im Gebet begleitet. Die Frauen sind längstens gestorben, aber ich habe eine tiefe Überzeugung. Da, wo du für Menschen einstehst, nachhaltig einstehst und ihnen Gutes zusprichst, schon im Gebet, wird es seine Auswirkungen haben. Einfach nicht aufgeben. Ja, ich möchte euch sehr Mut machen, eure Gebetszeit wieder neu zu entdecken. Ich habe noch 2-3 Punkte aufgeschrieben, was Aspekte sind, die uns helfen im Gebet. Der erste ist ganz simpel. Wer von euch hat nicht schon die Erfahrung gemacht, er hat mit jemandem beten wollen? Am Schluss merkst du, du hast nur geredet, du hast nicht gebetet. Wer von euch hat die Erfahrung gemacht, dass er sich vorgenommen hätte, für das oder jenes zu beten? Er hat gemerkt, am Schluss, ich habe es nicht gemacht. Es ist spannend, dass immer für alles Zeit bleibt, aber für das Gebet kaum. Es ist darum, weil es eben den Wirkungsraum von Gott öffnet und so ein Gegeninteresse gibt daran, dass wir beten. Ich bin überzeugt, beten ist nur für ganz wenige Menschen ein Selbstläufer. Sehr viele Menschen müssen es planen, aber es geht nicht anders. Es ist eine entscheidende Wichtigkeit. Es hat ein riesiges Potenzial. Ich möchte euch das einfach noch einmal mitgeben. Denkt an die Geschichte von Petrus und Cornelius. Gott kann Sachen freisetzen durch dein Gebet, das du dir heute gar nicht vorstellen kannst. Aber wenn du ihm die Chance nicht gibst, dass das passiert, wenn das Gebet vernachlässig ist, wenn du nachlässig wirst drinnen, dann schwindet dort die Wahrscheinlichkeit, dass Grosses geschieht. Ich bin fest davon überzeugt. Oft sagen Leute als Begründung, wieso sie vielleicht nicht mehr so viel beten, dass sie entmutigt sind, dass sie das Gefühl haben, Gott hat ihre Gebet nicht erhört. Das ist doch jedem von uns schon passiert. Aber da möchte ich euch einen Tipp mitgeben. Ich habe es angefangen zu praktizieren, wenn ich in Situationen komme, wo es mir nicht gut geht, wenn ich in schwierigen Lebensumständen bin, das immer wieder gemacht. Dann, wenn ich das Gefühl habe, Gott antwortet nicht, dann nehme ich ein Blatt Papier und schreibe auf, was Gott mir schon alles geholfen hat. Ich schreibe auf, wo er überall geantwortet hat. Und wenn du das machst, wirst du am Schluss merken, dass es A4-Blatt nicht mehr reicht. Du musst sagen, doch, das stimmt, hier hat er ja auch geholfen. Da habe ich auch erfahren, dass plötzlich eine Tür aufgegangen ist. Das Dumme ist nur, dass das,
wo er unsere Gebete hört, schreiben wir dem manchmal noch unsere Genialität zu. Wir haben es halt jetzt gut gemacht. Oder es ist einfach selbstverständlich. Zum Glück ist es ja jetzt gut gekommen. Wir vergessen, dass wir Gott gebetet haben, dass er geantwortet hat. Denkt immer wieder an all das, was Gott in eurem Leben schon da hat. Vielleicht ist es manchmal schon wichtig, an den Spruch zu denken, den ich vorletzt aufgeschrieben habe. Don't tell God you have a big problem. Sag Gott nicht, dass du ein grosses Problem hast. Tell your problem that you have a big God. Sag deinem Problem, dass du einen grossen Gott hast. Er wird antworten auf dein Gebet, was dich auch immer beschäftigt und plagt. Und ich sage Gott, du bist ein grosser Gott, du kannst machen, dass meine Arbeitskollegen erkennen, dass sie dich brauchen. Und ich höre nicht auf und glaube, dass sie es irgendwann tun, auch wenn ich es nicht selber herbeiführen kann. Zwei letzte Punkte noch, vorletzte Punkte. Man muss Prioritäten setzen. Ich weiss nicht, wie und wann du deine Gebetszeit hast, aber wenn wir es nicht planen und ihm keine Priorität einräumen, wird der Tag vergehen und du stellst fest, dass du nicht gebetet hast. Dann kannst du es vielleicht noch beim Einschlafen machen. Ich weiss nicht, wie lange dass dir das noch geht, aber es ist eine verpasste Chance, jedes Gebet, das wir nicht machen. Ich möchte noch das mitgeben. Monika hat schon gute Vorlage gegeben. Für mich ist es wichtig, dass das Gebet für mich eine motivierende Zeit ist. Man muss das ein bisschen planen und organisieren. Ich weiss nicht, wann das dir betet. Ich würde niemals sagen, man kann das nur zu dieser Tages- oder Nachtzeit oder was immer tun. Aber ich finde, man sollte die Gebetszeit so einrichten, dass es einem wohl ist. Ich habe vor vielen, vielen Jahren das entdeckt. Ich persönlich mache die Gebetszeit sehr, sehr früh am Morgen. Ich gehe auch ein bisschen früher ins Bett dafür. Und ich habe mir einen Platz eingerichtet, was mir wirklich sehr, sehr wohl ist. Und dort bin ich ein eigener Mensch. Ich habe sehr gerne warm. An diesem Platz ist es nie kalt. Ich habe so einen Warmluftofen. Und der wird sofort eingesteckt. Und es ist eine sehr, sehr eine gute Zeit. Ich schlafe auch nie ein bei dieser Zeit. Ich habe einen Begleiter. Unser Kater wartet am Morgen auf mich. Ich glaube, der ist sehr fromm. Ich muss bis heute noch ihm abgewannen, dass er mir währenddem das Gebet die Ohren abschleckt. Aber er hat wirklich eine Affinität zum Gebet. Und wir verbringen dort ganz, ganz eine gute Zeit. Und es ist wirklich wahr, ich freue mich jeden Morgen auf die Zeit, weil ich sortieren und mich orientieren kann. Und es ist Ruhe, es ist warm, es ist gut. Ich möchte euch Mut machen, sucht die Art von Gebet, die für euch stimmt. Ich habe von einem alten Mann gewusst, der sich im Gebet solidarisieren mit notleidenden Menschen, ist abgeknäuelt, hat sogar noch einen Besenstiel unter die Knie genommen. Etwas, was mich auf einem Weg fasziniert, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich kann so nicht beten. Man kann mal fasten und beten, aber grundsätzlich muss es mir wohl sein beim Gebet. Richtet euch Gebetszeit und Orte ein, wo ihr eben gern hergeht, wo ihr euch freut. Manchmal muss man mit Gott den Beziehungsstatus prüfen. Sehr modern, dem sagt man ja so, oder? Auf Instagram oder was immer. Ich habe einfach zum Schluss die drei Ampelfarben für euch aufgestellt. Grün heisst, ich bin in inniger Gemeinschaft mit Gott. Es muss nichts ändern. Gelb heisst, es ist kompliziert. So sagt man ja das heute, wenn man nicht weiss, ob man eine Freundin hat oder ob man keine hat. Wenn es kompliziert ist, dann müsste man es meiner Meinung nach klären. möchte ich euch ermutigen heute, wenn ihr nicht so genau wisst, ob ihr überhaupt betet und wie viel und ob das gut ist, dann können wir doch das klären. Und wenn ihr das Gefühl habt, eigentlich ist das bei mir komplett eingeschlafen, möchte ich euch auch Mut machen, das zu klären. Ich gebe euch so ein Schema mit zum Schluss, die WAHP-Methode, auf Englisch WHOOP, also einfach übersetzt auf Deutsch, aber es ist etwas, was sehr, sehr hilfreich ist. Es ist wirklich ganz einfach, aber das könnt ihr auch hier anwenden. Was ist mein Wunsch? Was möchte ich gern? Ich möchte gern mehr beten. Ich möchte gern mehr in dieser Gemeinschaft mit dem auferstandenen Christus sein. Ich möchte, dass ich die Zeit mir nehme, und zwar regelmässig. Der A heisst, was könnte passieren, wenn ich das mache? Das steigert unsere Motivation. Und denken, hey, wenn das passieren kann, was Petrus und Cornelius passiert ist, wenn plötzlich in meinem Leben Sachen entstehen, die ich heute gar nie für möglich halten würde, weil Gott mein Leben fängt übernatürlich an zu bereichern, dann motiviert mich das unglaublich, Schritte zu tun. Und A wäre der dritte Punkt. Was hindert mich daran? Was hindert mich einfach, das zu tun? Und dann werdet ihr ganz sicher auf eine Antwort kommen. Vielleicht ist es das oder dieses oder was immer, wo ihr merkt, das ist das Hindernis, dass ich es nicht mache. Und P wäre ganz einfach der Plan. Wir können noch so viel erkennen, was wir ändern wollen. Wenn wir nicht einen Plan machen und einen ersten Schritt machen, dann bleiben wir genau dort, wo wir waren. Und was das Gebet betrifft, können wir uns das einfach nicht leisten. Als Einzelne nicht, aber auch als ganze Gemeinde nicht. Wir erwarten ganz, ganz viel. Immer wieder Freude. Simon Calde ist jetzt ein halbes Jahr da. Er hat so eine Erwartung, dass wir in dieser Jüngerschaft, dass wir in diesen Beziehungen wachsen. Und ich merke, dass es mich ganz neu beflügelt. Ich möchte so gerne noch viel mehr erleben. Geben wir uns ja nicht zufrieden mit dem, was jetzt ist, weder in unserem persönlichen Leben noch in dem, was wir in der Gemeinschaft hier leben. Ich werde viel, viel mehr sehen. Und ich glaube, der Schlüssel ist das Gebet. Macht euch euren Plan und ihr werdet ganz sicher erleben, dass sich etwas verändert, wenn nicht kurz, dann sicher mittelfristig. Amen.